Die gute Hand eines Freundes oder einer Freundin möge immer nahe sein. Und Gott möge dir dein Herz erfüllen und dich mit Freude ermuntern. Mit diesem irischen Segensgebet begrüße ich euch hier im Saal und euch zu Hause ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, heute in diesem Gottesdienst geht es um Gebet 101. Ich bin schon ganz gespannt, was das werden wird. Aber zum Anfang wollen wir wirklich mit unserem Gott reden und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr, danke, dass wir hier kommen können, um Gottesdienst zu feiern, um dir zu begegnen, mit dir zu reden, aber auch auf dich zu hören. Danke, dass du das in deinem Wort zu uns gesagt hast, da wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Danke dafür. Danke, dass wir auch mit allen Geschwistern auf dieser Welt Gottesdienst feiern. Und in dieser Woche haben wir an Kolumbien und Afghanistan gedacht. Wir denken an die verfolgten Christen dort, an Not und Elend, Kriminalität und Verfolgung. Sei bei ihnen. Ja, danke, Herr, dass du heute bei uns bist mit deiner Gegenwart. Amen. Wir wollen gemeinsam singen. Danke für die Band. Ja, wir feiern heute Gottesdienst in unserer Gemeinde und der Gottesdienst ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft. Aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge drumherum und darüber wollte ich jetzt ein bisschen berichten. Ja, in dieser Woche gab es eine Gemeindeversammlung, die ich als sehr segensreich empfunden habe. Und nach dieser Gemeindeversammlung, wo es um die Ausrichtung unserer Gemeinde geht, soll es natürlich weitergehen. Und das ist am 22. November, bitte jetzt schon mal notieren, Gemeinde im Gespräch. Bitte notieren, aber das kommt auch noch mal in den Mittwochsnachrichten, keine Sorge. Ja, dann habe ich hier eine Karte von Malessas, die findet ihr auch in euren Postfächern über ihre Arbeit auf den Philippinen. Das nächste, ein Grund zum Danken, ein wunderbarer Grund zum Danken, denn die Gemeindekasse hat, ich sage mal, ungefähr 750 Euro mehr aufgrund des Basars und des Einsatzes von der Ulrike Zieger. Super! Und weil wir so dankbar sind, wollen wir unseren Dank auch an Gott weitergeben. Und da gibt's am 26. November auch schon mal bitte vormerken, um 18 Uhr hier in der Gemeinde einen Anbetungs- und Lobpreisgottesdienst. Und das soll einfach in einer wunderbaren Gemeinschaft sein. Und zur Gemeinschaft gehört es auch ein bisschen etwas zu essen. Und der Rudi und Rudi und freuen sich noch auf über Hilfe bei der Vorbereitung. Bitte bei Rudi.
Ihr könnt euch bei mir melden oder bei meiner Frau Nathalie, wenn ihr noch irgendwie Häppchen oder Fingerfood vorbereitet. Ja. Könnt, wollt, Lust darauf habt, meldet euch.
Ja. Und weil wir im Überfluss leben und es uns richtig gut geht, wollen wir diesen Dank auch weitergeben an andere. Und das wird zu Nikolaus passieren. Aber damit der Nikolaus-Sack schön gefüllt ist, müssen wir vorher etwas sammeln, und zwar für den Stern im Norden. Unsere jährliche Aktion findet jetzt zu Nikolaus statt und der Stern im Norden bittet um Spenden von gesunden Nahrungsmitteln. Draußen im Foyer steht schon ein großer Korb und eine Liste der Dinge, die gebraucht werden. Und der Stern ist wirklich dankbar dafür. Also wenn ihr beim nächsten Mal kommt, bringt etwas mit. Das steht auch nochmal in den Mittwochsnachrichten. So, jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe, aber die Judith hat noch eine kleine Ansage.
Genau, ich habe vor einigen Wochen schon mal die jungen Erwachsenen in dieser Gemeinde eingeladen zu einem Weihnachtsabend am 17. Dezember. Das ist so für junge Erwachsene in den 20ern und 30ern. Das ist das eine Angebot für junge Leute. Wir haben einen Teenkreis, der so für Teenager bis ungefähr 16 Jahre ist. Und zwischen 16 Jahre und den 20ern ist da noch eine gewisse Lücke. Wir haben aber ein paar Jugendliche in der Gemeinde, im Umfeld der Gemeinde. Und darum haben die Jennifer Taromalingam und ich uns überlegt, dass wir die Jugendlichen in diesem Alter gerne einmal einladen wollen, um gemeinsam zu überlegen, was können wir dann zusammen auf die Beine stellen. Das soll am 2. Dezember während der normalen Teenkreiszeit sein. Da nehmen wir uns dann einen anderen Raum. Also falls ihr Jugendliche in diesem Alter seid oder kennt, ladet sie gerne ein, kommt einfach dazu. Und genau, Eltern dieser Jugendliche, wundert euch nicht, wenn ich die auf die Zoo gehe und sie anschreibe.
Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt das nächste Lied singen, gibt's Kinder, die heute hier im Gottesdienst sind? Ja, und die Kinder, die haben nämlich auch einen besonderen Gottesdienst, den Kindergottesdienst. Und die Kinder verlassen jetzt hier diesen Saal, die nehmen ihre Kerze mit und die Kerze wird angezündet. Und dann geht's in den Kindergottesdienst. Wir wünschen euch ganz viel Segen und super viel Spaß im Kindergottesdienst. Und dann dürfen wir die Kinder mit dem nächsten Lied verabschieden. Und dabei sammeln wir die Kollekte ein für die Belange unserer Gemeinde.
Du bist heilig. strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen.
Gebet 101. Ja, es geht um Gebet. Und das erste Bild, wenn ich so an Gebet denke, da steht so: Guten Morgen, lieber Gott. Ich springe aus dem Bett ganz flott und freue mich auf den neuen Tag, auf alles, was er bringen mag. So kann ich manchmal nicht beten. Es fällt mir manchmal morgens, wenn ich aus dem Bett hüpfe, schon ziemlich schwer. Dann kennen wir alle so festgelegte Gebete. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das Brot vom Korn, das Licht, Korn vom Licht, das Licht aus Gottes Angesicht. Sind so festgelegte Gebete, die uns manchmal helfen können, den Tag oder auch bestimmte Aktivitäten im Tag zu strukturieren. Das ist gut, wenn man so ein festes Gebet hat, auch was man auch auswendig gelernt hat. Wunderbar. Manchmal fehlen einem selbst die Worte für Gebet. Und da gibt es in der Bibel eine ganz wunderbare Sammlung an Texten in den Psalmen. Das sind auch Gebete, die zum Beispiel in Krankheit und Tod einfach ganz hilfreich sind. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Es ist aus Psalm 73, wo man wirklich in der Not ist, ja. Und gut, dass es solche Texte gibt, die man einfach lesen kann. Und manchmal fällt es einem schwer und dann weiß man gar nicht, wie das weitergehen soll. Und auch der gute alte Luther hat auch wunderbar gebetet. Lieber Herr, ich soll und will beten auf dein Gebet und auf deine Verheißung, auf dein Gebot und auf deine Verheißung hin. Ich kann es aber nicht gut machen. Auch taugt und gilt es nicht in meinem Namen. Darum lass es gelten und gut sein in meines Namen Herrn, in meines Herrn Christus Namen. Ja, solche Möglichkeiten des Gebetes haben wir, und ich bin gespannt, was Lasse uns noch mehr dazu sagen wird.
Ja, das Thema Gebet. Gebet ist eine wunderbare Sache. Gebet ist ein Ort, an dem wir unsere Seele führen können, wenn in uns Sturm ist. Gebet ist ein Ort der Liebe Gottes, wo wir hingehen können, wenn wir uns ungeliebt fühlen. Gebet ist eine gute Sache, eine schöne Sache. Und gestern Abend saßen wir bei dem Gebetstreffen, dem Abschlusstreffen fürs Fasten für Dortmund, und da kamen Christen von so vielen Gemeinden und Gesellschaften zusammen, haben gebetet für Dortmund hier, für die Stadt, für das Evangelium, das Reich Gottes in Dortmund. Und das ist verrückt, da kommen so viele verschiedene Stile und ja Spiritualitäten zusammen, Charismatiker, Evangeler, Baptisten, Pfingstler, also alles ganz bunt zusammengewürfelt. Gebet ist vielfältig. Und irgendwie beschäftigt mich Gebet in letzter Zeit häufiger, so mit diesem Fasten und auch mit dem Gemeindebaukonzept, das Grow-Konzept, das wir vorgestellt haben. Da ist enorm viel Gebet an der Basis, in der Grundlage mit drin. Und deswegen wollte ich mich mal mit diesem Thema genauer beschäftigen. Gebet 101 oder anders gesagt 101. Diese Bezeichnung kommt aus dem amerikanischen Universitätssystem, wo die Grundkurse, die Einstiegskurse, immer mit der Zahl 101 beziffert werden. Und das ist so ein geflügeltes Wort für Grundkurse geworden. Also Gebet, was ist das eigentlich grundlegend? Wie geht das? Und ich glaube, diese ersten beiden Fragen, so was ist das und wie geht das, die kann man ja eigentlich relativ schnell und leicht beantworten. So, was ist Gebet? Gespräch. Gebet ist doch Gespräch zwischen Mensch und Gott. Ob das jetzt irgendwie in unseren Gedanken passiert, ob wir das laut aussprechen, ob das im Singen passiert, durch Malerei, durch Kunst, durch wenn wir Vorträge hören. Also es gibt ja so viele Formen, aber es ist ja eigentlich der Ausdruck von dem, was ich fühle und denke, zu Gott. Also Gespräch zwischen mir und Gott. Und Gott antwortet ja vielleicht auch, sendet den Heiligen Geist, und wir können im Gebet Liebe Gottes empfangen und den Heiligen Geist empfangen, der uns ja Kraft für den Alltag gibt, der uns etwas wieder beibringt über Jesus, über unseren Glauben, über die Beziehung, die man da leben kann. Das ist also Gebet. Also was ist Gebet? Gespräch mit Gott. Und wie geht das? Das haben wir auch schon angeschnitten. Also, ja, indem ich rede mit Gott. Da gibt es viele verschiedene Arten. Entweder man macht es laut, leise, in Gedanken. Man macht das alleine oder in Gemeinschaft. Und vielleicht dankt man oder man hält Fürbitte. Vielleicht lobt man Gott. Oder man hat ein persönliches Bittgebet, wo man darum betet, was man selbst gerade braucht oder welche Nöte man hat, wie es uns so geht. Gebet zu bestimmten Tageszeiten oder Gebet einfach so zwischendurch. Aber irgendwie eine Form von unser Herz, unsere Gedanken vor Gott bringen. So, damit ist der Grundkurs fertig und die Predigt vorbei, könnte man jetzt sagen. Aber das ist nicht der Fall, denn Gebet ist ja auch eine komplexe Sache. Also wir haben ja jetzt schon angeguckt, was ist das und wie geht das vielleicht? Aber wenn ich so in mein Gebetsleben hineingucke, dann merke ich doch auch häufig, ja, aber wie funktioniert das eigentlich in dieser Welt, in der ich lebe? Besteht denn das, was ich zu Gebet glaube und denke, vor diesem Realitätsanspruch, der irgendwie aus der Welt an mich und meinen Glauben, an mein Gebetsleben gestellt wird? Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt heute Morgen so ging, als du gehört hast, ja, heute gibt es das Thema Gebet. Vielleicht hast du gedacht, ach, endlich, endlich mal wieder Gebet, das ist so ein wichtiges Thema. Und du hast gedacht, oh, nicht schon wieder, das ist doch ein alter Hut. Oder du denkst, ach, bei dem Thema kriege ich immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich bete eigentlich gar nicht so viel, wie ich sollte. Aber wer sagt eigentlich, wie viel du beten solltest? Mir fällt auf in meinem Gebetsleben, das hat immer große Schwankungen. Also mal bete ich viel, mal bete ich wenig. Mal fällt mir Beten total leicht, mal fällt mir Beten wirklich unglaublich schwer. Mal finde ich es gut zu beten, manchmal finde ich es unangebracht zu beten. Mal denke ich, Gebet ist kraftvoll und Gott erhört mein Gebet. Und mal frage ich mich, bringt das denn eigentlich was? Ist da jemand, der das hört? Vielleicht hast du aber auch ganz andere Gedanken zu dem Thema. Egal, wie es dir gerade damit geht, vielleicht gibt es etwas, was Gott dir heute in diesem Gottesdienst aufs Herz legen will. Nicht jetzt nur in der Predigt, sondern vielleicht auch im Lobpreis oder danach im Abendmahl. Vielleicht gibt es heute etwas, was Gott dir aufs Herz legen will. Du bist hierher gekommen und Gott ist da und er spricht mit uns. Seine Liebe will uns lieben und diese Liebe zuteil werden lassen. Also vielleicht gibt es heute so einen Gedanken für dich, den Gott dir geben will, den du mitnehmen kannst. Ich möchte mit euch jetzt noch tiefer ins Gebet einsteigen und habe dafür ein paar Bibelstellen mitgebracht. Die ersten zwei so ein bisschen zusammen und dann noch eine dritte, die etwas anders ist. Die erste Stelle steht in Johannes 15, Vers 7. Dort sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Oder eben nochmal anders in der Stelle in Matthäus Kapitel 7, Vers 7. In diesem Evangelium sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Also zwei Bibelstellen, die sich um Gebet drehen. Und auf den ersten Blick, wenn wir in diese Stellen gucken, denken wir, okay, wenn wir beten, auch ein Bittgebet an Gott sagen, Gott, mir geht's nicht gut, ich bräuchte das und das und Folgendes. Und diese Stellen jetzt ansehen, dann würden wir doch denken, okay, und dann erfüllt Gott das. Um was wir beten, das wird uns doch gegeben. Und jetzt zu der dritten Bibelstelle. Und ich mache das nicht absichtlich, aber ich merke, in letzter Zeit führen mich die Themen immer wieder zurück zu dieser Bibelstelle. Jesus in Gethsemane, Markus 14, 35 bis 36. Jesus betet hier, kurz bevor er ans Kreuz geht. Und hier steht, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die schwere Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach zu Gott, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht das, was ich will, sondern was du willst. Jesus geht hier ins Gebet. Er geht zu Gott, er geht zu seinem liebenden Vater und er bittet ihm um etwas. Er bittet, dass er nicht von seinen Freunden getrennt wird. Er bittet, dass er nicht gefoltert wird. Er bittet, dass er nicht am Kreuz sterben muss. Er will das nicht. Und wenn man diese Geschichte weiterliest, dann sieht man, Jesus wurde von seinen Freunden getrennt. Jesus hat Folter erlitten. Jesus ging ans Kreuz. Dieses Gebet, das Jesus gesprochen hat, hat Gott nicht erfüllt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke jetzt, oh, da kommt Spannung in mir auf. Da ist doch jetzt irgendwie so eine Art Widerspruch oder zumindest Widerstand. Also an der einen Stelle steht, ja, was ihr betet, das wird euch gegeben und worum ihr bittet, das wird erfüllt. Aber wenn Jesus, der Sohn Gottes, betet, erhört Gott das nicht. Aber Jesus hat in seinem Gebet ja auch einen Zusatz in seinem Gebet dazu gesagt. Er sagt nicht, wie ich will, Gott, sondern wie du willst. Und wir merken, aha, im Gebet spielt nicht immer das, was wir wollen, die Rolle, sondern Gottes Wille spielt die letzte Rolle, spielt die wichtigste Rolle, wenn es darum geht, ob etwas erfüllt wird oder nicht. Gott hat das letzte Wort. Es kann also sein, dass eine Gebetserfüllung, dass etwas, was wir beten, ausbleibt. Und ich meine, das zeigt doch auch unser Leben, wenn wir in der Welt sind. Ich merke, wenn ich bete, okay, das ist etwas Schönes, das bringt mir was, ich begegne Gott da. Und ich erlebe auch Gebetserfüllung, ich erlebe es aber auch, dass Gebete nicht erhört werden. Und ich glaube, das geht vielen Menschen auch so, dass die Erfüllung des Gebets ausbleibt. Nicht jedes meiner Gebete wird erfüllt. Und das zeigt uns auch über Gebet und auch diese Stelle bei Jesus, dass Gebet keine Leistung ist, die wir steigern könnten. Es gibt das im christlichen Rahmen manchmal, dass man sagt, naja, wenn dein Gebet nicht erhört wurde, dann liegt das vielleicht daran, dass du nicht genug glaubst oder dass du nicht die richtigen Worte verwendet hast. Aber wir sehen hier Leute, Jesus, der Sohn Gottes, betet und es wird nicht erfüllt. Jesus können wir nicht sagen, ja, du glaubst nicht genug oder du weißt nicht die richtigen Worte, er ist Sohn Gottes, er weiß das. Es liegt am Willen Gottes. Es liegt nicht bei uns, wir können nicht Gott etwas durch unsere Wörter abbringen, was nicht in seinem Willen ist. Trotzdem gibt es natürlich richtiges Gebet. Auch davon redet Jesus. Er spricht davon, dass es ja, richtiges Gebet geht und welches das heuchlerisch ist. Aber dabei geht es nicht darum, was wir sagen oder um unseren Glauben, sondern es geht um die Herzenshaltung dahinter. Er sagt, die einen, die beten dort und die machen viele Worte und sie beten in der Öffentlichkeit. Und warum machen sie das? Weil sie als fromm gelten wollen, weil sie bewundert werden wollen von ihren Mitmenschen. Oh, wie fromm die sind, Mensch, wow, stark. Und da sagt Jesus, also wenn das ihr so das macht, dann ist euer Herz doch überhaupt nicht dabei zu sagen, ich würde gerne mit Gott sprechen. Dann ist euer Herz doch bei der Bewunderung der anderen Menschen. Da geht's um die Herzenshaltung. Aber wenn die Herzenshaltung ist, ich möchte mit Gott, meinem Schöpfer, ins Gespräch kommen, das ist richtiges Gebet. Und dann geht es nicht darum, dass man richtige Wörter benutzt oder dass der Glaube so groß ist, denn man redet doch schon mit Gott. Es geht ums Herz. Aber wir merken schon, in der Bibel scheint sich eine gewisse Widersprüchlichkeit zu entwickeln bei diesem Thema. Und ich glaube, dass das Wort Widersprüche zu Gebet ganz gut passt. Das ist zwar ein schwieriges Wort, weil es ist ja für uns häufig etwas Blödes, etwas, was wir auflösen wollen. Wir leben nicht gerne mit oder in Widersprüchen, sondern es ist besser, wenn es irgendwie gerade ist. Aber ich glaube, beim Gebet trifft es trotzdem gut zu. Und ich würde gerne mit euch 4 Widersprüche durchgehen. Denn ich glaube, die helfen uns, wenn man diese Widersprüche benennt und sie besser versteht, hilft uns das, die zu tragen und damit zu leben und einen Weg zu finden mit diesem Thema. Denn da sind sie trotzdem. Die kann man ja nicht einfach ignorieren. Und da gibt es eben 4 Widersprüche. Und ich glaube, es gibt Widersprüche, die wir da finden, die Gott überwindet für uns. Und es gibt Widersprüche, die wir tragen müssen, beziehungsweise überwinden können mit Gott im Gebet. Also gehen wir auf die ersten Widersprüche ein. Manchen Leuten macht es ja auch Spaß, Widersprüche zu überwinden. Vielleicht spornt die das auch an. Ja, ich schaffe das. Ich gehe da mit und deswegen gucken wir uns die mal an. Die ersten beiden Widersprüche, die Gott überwindet. Was ist denn Gebet nochmal? Gespräch zwischen Mensch und Gott. Und jetzt wird's vielleicht ein bisschen theologisch, aber ich hoffe, ich mache mich verständlich. Also es geht um Gespräch zwischen Mensch und Gott. Und wenn wir jetzt überlegen, was ist der Mensch? Der ist Geschöpf. Und was ist Gott? Der ist Schöpfer. Und Schöpfer und Geschöpf, die haben zwar miteinander zu tun und das Beziehung zueinander, aber die sind ja auch enorm unterschiedlich. Also ich bin Mensch und ich kann so ungefähr verstehen, was das bedeutet, was ich bin. So, ich habe Knochen, ich habe irgendwie eine Seele, ich habe Gedanken, Gefühle, Emotionen, das ist das. Aber was ist denn eigentlich Gott? Gott wird doch auch häufig definiert als das ganz andere, als etwas ganz Unterschiedliches zu uns, zum Menschen. Ich meine, stell dir vor, du wüsstest gar nicht, was Gebet ist. Du wüsstest irgendwie, es gibt einen Gott und jemand fragt dich jetzt, wie erreiche ich denn eigentlich Gott? Unsere Antwort wäre natürlich, naja, Gebet natürlich, aber wenn du es nicht wüsstest, dann müsste man überlegen, so was ist denn Gott, wo ist er, wie ist er und wie kommt man überhaupt zu dem, weil wir haben ja keine Messgeräte, auch kein Telefon, mit dem wir ihn erreichen können, sondern es ist ja was, ja, so grundsätzlich anderes. Und da liegt dieser erste Widerspruch. Eigentlich können wir als Mensch doch gar nicht zugreifen auf diesen Gott, der ganz anders ist. Wir haben ja gar nichts in der Hand, kein Werkzeug, keine Leiter, die irgendwie an ihn reicht, sondern er ist so ganz anders, dass wir eigentlich gar nicht zu ihm kämen, weil wir Menschen sind. Aber da denkt sich Gott jetzt, nee, so soll das nicht sein. Diesen Widerspruch, den überwinde ich, denn ich möchte einen Weg schaffen, als Schöpfer mit meinen Geschöpfen in liebevoller Beziehung zu leben. Und deswegen sagt er, er offenbart sich zu uns, er zeigt sich, wie er ist, was er ist in der Bibel. Im Glauben, im Heiligen Geist gibt er uns Wege und Wörter und Mittel, wie wir diese Entfernung überwinden können. Er überwindet die zu uns. Und das passiert im Gebet. Gebet ist ein Zeichen davon, dass wir als Menschen, die eigentlich so ganz anders sind, zu diesem himmlischen, unendlich großen, liebevollen, lebendigen Gott reden können. Also wenn wir beten, ist das schon immer ein Zeichen dessen, dass Gott etwas Riesiges, Großes und Gutes für uns getan hat. Der erste Widerspruch, den Gott überwindet, damit wir in Beziehung zu ihm leben können. Der zweite ist, wir Menschen treten ja eigentlich immer als Sünder vor Gott. Sünde, das ist so ein schwieriges Wort, fällt langsam sozusagen aus der Mode, aber es meint, wir treten als Menschen vor Gott, ja, in denen eben auch etwas ist, was Gott widerspricht. Und vielleicht sitzt du jetzt da und merkst oder denkst so, ja, so in meinem Alltag, so viel Sünden begehe ich ja gar nicht. Also eigentlich schaffe ich es ja schon ziemlich gut, so durch den Alltag und durch mein Leben zu gehen, ohne groß irgendwie Schaden in Beziehungen zu verursachen oder andere Menschen auszubeuten oder ja irgendwie Sachen, die gegen das Gesetz sprechen, zu tun. Und vielleicht ist das ja auch so. Vielleicht ist es ja ein Stück weit so, dass die Menschheit ja langsam sich fortentwickelt, ein Stückchen besser wird, denn wir sind ja auch zu Gutem fähig. Die Menschheit ist ja auch Abbild Gottes, ein gutes Abbild. Aber wenn Sünde heißt, dass wir nicht so leben, nicht so lieben, wie die Liebe Gottes es eigentlich bedeuten würde, dann widersprechen wir der Liebe Gottes. Und da ist dieser Widerspruch. Und wenn das Sünde heißt, so leben und so lieben, wie Gott liebt, dann merke ich, dem Anspruch kann ich nicht gerecht werden. Werde ich nicht gerecht? Ich schaffe das gar nicht aus mir heraus. Und das weiß Gott ja auch. Und er hat ja einen Weg geschaffen dafür. Aber wir merken, okay, wir treten ja dann als ein Sünder vor Gott. Und da ist ein Widerspruch, weil die Liebe Gottes, die kann nicht zusammenstehen mit dem, was dieser Liebe widerspricht. Und der Begriff Sünde hat auch in unserer Gesellschaft sich wieder eingebürgert, nämlich bei einem ganz bestimmten Thema, beim Klima. Ein Klimasünder oder eine Klimasünde, da versteht jeder so ziemlich direkt, was damit gemeint ist und in welche Richtung das so geht. Und da ist es normal, davon zu sprechen, aber so im Allgemeinen über uns irgendwie nicht. Dabei ist das ja immer noch so. Und dieses Klimathema ist gerade ein sehr guter Beweis dafür, das aufzuzeigen, weil wenn ich versuchen würde, klimaneutral zu leben, das funktioniert gar nicht. Das können wir, so hier in Deutschland zum Beispiel, gar nicht wirklich hundertprozentig schaffen, weil wir in einem System leben, das nicht so funktioniert, weil dieses System von Anfang an, sagen wir mal, auf Gier, also oder auf exponentielles Wachstum ausgelegt ist, auf Gewinn, immer mehr Gewinn, und da steckt ja schon Gier dahinter. Und das bedeutet, wenn ich, vielleicht schaffe ich es gerade mal so noch gerecht einzukaufen, aber mit meinen Steuergeldern, was damit gemacht wird, in diesem System, komme ich da denn raus? Also man kann sich anstrengen, wie man will, aber wir stecken einfach in einem menschengemachten System, das für viel Ausbeutung, für viel Korruption, für viel Schaden in der Welt zuständig ist. Wir stehen eigentlich im Widerspruch zur Liebe Gottes. Wie könnten wir denn da zu ihm sprechen, zu ihm hinkommen? Aber er hat ja einen Weg geschaffen. Wie diese erdrückende Schuld, die irgendwie auch durch dieses System einfach kommt, durch diesen Anspruch, wie das aus der Welt geschafft werden kann. Er hat einen Weg geschaffen, uns Menschen aus den Folgen dieses Systems und aus der Last dieses menschlichen Systems zu befreien. Und nur weil Gott diesen Weg gefunden hat, diesen Widerspruch aufzulösen, können wir mit unserem Menschsein, mit allem, was wir sind, das gehört ja dazu, können wir zu Gott kommen, zu dieser perfekten Liebe. Können wir an die Quelle der Liebe gehen und da auftanken. Weil Gott in Jesus am Kreuz die Sünde überwunden hat. Und das meint nicht, dass wer von uns jetzt es schafft, am heiligsten zu leben oder die wenigste Sünde hat, dass der die wirkungsvollsten Gebete hat. Absolut nicht. Denn da ist niemand ohne Sünde. Das heißt, dass in unserem Gebet unsere Sünde immer von Jesus vergeben und weggenommen ist. Das heißt, dass in jedem Gebet, dass wenn wir beten, Evangelium stattfindet. Denn wer betet, der bekennt schon, es gibt Gott und ich bete nur, ich kann nur beten, weil Jesus mir vergeben hat, mich befreit hat von der Last der Schuld. Wenn wir beten, dann ist das eine Versicherung für uns. Wir stehen hier und nehmen Jesu Überwindung der Welt und allem, was mit sich kommt, für uns in Anspruch. Wir bekennen, wir gehören zu Jesus und nehmen seine Erlösung an. Und allein das ist schon ein wunderbares Geschehen beim Beten. Und das ist mir in der Vorbereitung irgendwie nochmal ganz neu klar geworden. Jedes Mal, wenn ich bete, weiß ich, ich gehe jetzt ins Gebet, ich kann zu Gott kommen, ich kann mit ihm sprechen, weil Jesus etwas unglaublich Großes, Liebevolles für mich getan hat. Und ich wünsche dir, dass du das jetzt auch jedes Mal spürst, wenn du betest, was wir jederzeit machen können. Gott überwindet durch Jesus diese Widersprüche, die wir Menschen so in uns vorfinden und die da sind, und er schafft einen Weg, dass wir zu ihm kommen können. Und diese Widersprüche, die lösen sich. Diese Spannung, die geht auf und wir können einfach beten. Zu dieser Quelle der Liebe hingehen, jederzeit. Und das ist echt eine wunderbare Sache. Jetzt kommen wir zu den zwei Widersprüchen, die wir Menschen vielleicht aushalten oder überwinden müssen. An erster Stelle steht da der Widerspruch, der an den Christen um mich herum entsteht. Und es ist vielleicht noch komisch, aber das ist eigentlich ganz einfach, denn dieser Widerspruch entsteht durchs Vergleichen. Vielleicht schaue ich ja in meine Gemeinde und ich sehe da die fleißigen Beter, die auch einladen dazu und denke so, Mensch, ey, die sind so krass dabei, die sind die ganze Zeit am Beten und irgendwie basiert deren ganzes Leben auf Gebet und die erleben auch so viel mit Gott, und dann gucke ich auf mein Gebetsleben und denke mir, Mensch, so schaffe ich das nicht. So gut bin ich ja gar nicht dabei. Und man sieht nicht nur die anderen, die beten. Nein, es wird ja auch irgendwie in Gemeinde dazu aufgefordert und gewünscht, dass gemeinsam gebetet wird. Aber das wird für jemanden, dessen Gebetsleben selbst vielleicht gerade in der Krise ist oder am Zweifeln ist, was ja sehr berechtigte Zustände sind, für den wird das ein großes Problem. Denn der vergleicht sich mit diesem hohen Bild und daran entsteht ein schillernder Anspruch, an dem man nur scheitern kann. Und das bringt einen noch weiter weg vom Gebet, weil man denkt, also so werde ich sowieso nie. Und im Vergleich zu denen, die es schon schaffen, stinkt irgendwie das eigene Gebetsleben und man schafft es sowieso nicht so wie die. An der Schlagzahl kann man sich nicht messen. Und das führt in so eine Abwärtsspirale. Und die Lust zu beten sinkt ja auch. Und das Tragische ist auch, dass ja vielleicht gerade diese Menschen, die so gut im Beten sind, genau diese Sachen schon durchhaben, die selbst schon ihre Glaubenskämpfe und Zweifel und Nöte im Gebet durchhaben und vielleicht sogar die Menschen wären, die am besten uns selbst weiterhelfen können, wenn wir Probleme mit Gebet haben. Aber wenn ich ein Problem habe und ich mich vielleicht auch damit schäme, dann gehe ich nicht zu denen, wo es so wirkt, als wäre alles super, als wäre es gar kein Problem und mega gut, denn ich schäme mich ja. Also ich gehe eher zu den Leuten, wo ich auch das Gefühl hätte, die haben ähnliche Probleme. Die Folge davon ist jetzt nicht, dass unsere Beter aufhören zu beten. Auf keinen Fall. Bitte betet weiter und ladet ein zum Gebet. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Vielleicht ist das dann eine Einladung für euch, da Rücksicht zu nehmen auf Menschen, die dann im Gebetsleben vielleicht woanders sind. So einfach das im Hinterkopf behalten. Aber betet bitte weiter. Macht das weiter. Die Folge davon ist, dass ein nicht hinterfragtes Vergleichen einfach Gift ist für uns in unserem Glauben. Warum nicht hinterfragt? Weil Vergleichen ja auch manchmal gesund sein kann. Manche Menschen spornt das an. Manchmal sieht man dann etwas, wo man denkt, oh, das kann ich noch nicht oder habe ich noch nicht und würde ich aber gerne haben. So, also es kann ja auch ein Weiterbringen im eigenen Leben. Aber man muss es eben hinterfragen. Es geht nicht darum, dann zu bewerten, zu gucken, okay, die sind so, ich bin es nicht, deswegen bin ich abgewertet, sondern man darf dann selbst entscheiden, welchen Anspruch habe ich denn da? Wie will ich denn mit meinem Gebetsleben umgehen? Und klar, aus dem, was andere tun und andere sagen, entsteht ja ein äußerer Druck oder ein Anspruch oder zumindest eine Anfrage an mich. Und das, was andere außen tun, das steht dann irgendwie im Raum, diese Anfrage steht im Raum und man vergleicht auch automatisch. Aber ob jetzt aus dieser Anfrage und aus diesem Vergleich ein gerechtfertigter innerer Anspruch für dich entsteht, wie du dein Gebets- und Glaubensleben führst und was für dich da in dem Moment das Beste ist, das entscheidest du selbst. Das darfst du selbst hinterfragen, selbst deinen Weg gehen und dir Menschen und Wegbegleiter suchen, wie es für dich passt. Denn du kennst dein Gebets- und Glaubensleben selbst am besten, neben Jesus. Du entscheidest, wie du mit dem Thema Gebet unterwegs sein willst. Der Widerspruch, der irgendwie im Vergleich und zu den Leuten um mich herum passiert, dem dürfen wir uns widersetzen, den dürfen wir überwinden, indem wir sagen, und entscheiden für uns, lasse ich das an mich heran oder nicht? Oder was davon lasse ich an mich heran und was nicht? Vielleicht sind andere um dich herum dabei dann eine hilfreiche Orientierung. Dann können wir das annehmen. Vielleicht musst du deinen eigenen Weg gehen und das ist auch okay, denn wir Menschen sind da sehr unterschiedlich. Nicht jeder fühlt sich wohl in einer Gemeinschaft, also so, wo man in einem Kreis steht und jeder sagt irgendwie was laut. Das kann ja auch eine Drucksituation sein für Leute. Nicht jeder fühlt sich darin wohl, auch wenn das was Gutes ist, aber nicht jeder ist irgendwie auch so ein großer Alleinebeter oder Stillezeitmacher. Man braucht dann auch die Gemeinschaften, das ist ja auch wichtig. Jesus selbst zieht sich immer zurück zum Gebet, er betet alleine. Oder er sagt auch, betet im stillen Kämmerlein. Also es gibt einfach viele Gebetsformen und ich ermutige euch, dass ihr eure Form findet, wie das für euch Gebet eine gute und gewinnbringende, schöne Sache wird. Eine gute Zeit der Oase mit Gott. Denn Gebet ist für uns Menschen etwas unglaublich Grundsätzliches und Wertvolles. Eine Oase, eine Zuflucht für jeden Kummer eines Menschen. Oder Corrie ten Boom sagt es so, Beten ist für uns das, was das Atmen für die Lunge ist. Das Ausatmen befreit uns von der verbrauchten Luft und das Einatmen gibt uns frische Luft. Ausatmen bedeutet bekennen, vor Gott kommen. Einatmen bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Beten tut unserer Seele gut. Es führt sie zur Ruhe, führt sie zum Auftanken, zu Gott, zu seiner Liebe, zum Heiligen Geist. Aber Gebet wirkt ja nicht nur in mir drin, oder? Ich meine, Gebet wirkt doch auch außen. Also was ist jetzt mit diesem letzten Widerspruch? Was ist mit dem Thema Gebetserhörung? Denn das ist die letzte Spannung, der letzte Widerspruch, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Es kann eine unglaublich schmerzhafte Erfahrung sein, gerade in den schlimmsten Situationen unseres Lebens, wenn wir um Hilfe rufen zu dem, von dem wir Hilfe erwarten, Gott, und sie dann nicht bekommen. Der härteste Widerspruch. Vor allem dann, wenn man solche Bibelstellen in solchen Situationen vorgelegt bekommt, wie diese ersten beiden, die scheinbar die ganze Zeit davon sprechen, dass alles, was man bittet, bekommt. Und dann denkt man sich, in meiner größten Not wurde das Gebet nicht erhört. Das kann einen großen Beziehungsbruch zwischen Beter oder Beterin und Gott hervorrufen. Das ist ein schweres Thema. Aber es ist real. Das gibt es. Diese Erfahrung machen Menschen in unserer Gemeinde. Es ist einfach ein reales Thema. Wie ist das mit der Gebetserhörung also? Ich möchte euch gerne drei verschiedene Verständnisse von Gebetserhörungen vorstellen und die vielleicht auch so ein bisschen bewerten. Und ihr guckt mal, ob euch davon was anspricht. Manche Theologen sprechen davon, dass Gebet nur dem Menschen zur inneren Erbauung dient. Dass also nur der Mensch innerlich erneuert wird, der Heilige Geist im Menschen ist, aber das Gebet eigentlich keinen Effekt auf den Weltengang hat. Denn warum sollte so ein Gott, dessen sozusagen allmächtiger Ratschluss über den Verlauf der Welt schon getroffen ist, sich überhaupt bewegen lassen von dem kleinen Gebet, was ich eigentlich spreche? Dieses Verständnis wird aber meines Erachtens der Bibel nicht gerecht und auch nicht der Erfahrung von Menschen, denn an anderer Stelle erleben Menschen doch, dass Gebete auch erhört werden. Das heißt, dieses Verständnis, was ist damit? Dann gibt es ein anderes Verständnis, dass Gott jedes Gebet hört und auch jedes Gebet erfüllt wird. Vielleicht anders, als man sich das selbst dachte und zu einer anderen Zeit. Also die Frage nur ist, wenn man gebetet hat, wann wird das erfüllt und wie wird das erfüllt? Und das ist zwar ein Verständnis, das erfrischend optimistisch ist, aber auch das am Realitätstest scheitert. Denn Menschen erleben bis zum Ende ihres Lebens manchmal eine Erfüllung ihrer Gebete nicht. Und das ist gerade am Ende des Lebens schmerzhaft und schwer. Manches bleibt ungelöst, manches bleibt unerfüllt. Und dann in so eine Situation, so ein Gebetsverständnis reinzusprechen, das kann Leid sogar noch vergrößern. Bleibt ein letztes Verständnis, was mir persönlich etwas weiterhilft. Gott hört alle Gebete. Und alle Gebete sind ihm wichtig, denn er ist ein Gott, dem wir wichtig sind. Und er ist auch ein Gott, der sich bewegen lässt. Das lesen wir ja auch in der Bibel. So im Alten Testament gibt es viele Geschichten, wo Gott sich vom Gebet oder von dem Bestürmen der Menschen nochmal umstimmen lässt. So wirkt es. Also Gott ist ein Gott, der alle Gebete gehört und sie sind ihm wichtig. Und er reagiert auch darauf. Er erfüllt auch Gebete. Aber manche Gebete werden nicht erfüllt. Manche bleiben offen. Und wir werden in diesem Leben einfach nicht erfahren, warum. Und ganz ehrlich, als Pastor will ich jetzt gerne sagen, ey, aber Gebet ist trotzdem voll super und bitte bleibt dabei und jetzt werben für Gebet. Aber der Schmerz bleibt und ich kann jetzt nicht wirklich etwas sagen, was nicht in irgendeiner Form Vertröstung wäre. Wer das erlebt, dass das eigene Gebet schmerzvoll, vielleicht in unseren schlimmsten Situationen, unerfüllt bleibt. Da entsteht eine Verletzung, eine Beziehungsverletzung, ein Beziehungsbruch zwischen dem Beter, Beterin und Gott. Und oft kann so eine Beziehungsverletzung nicht von außen oder durch Dinge, die wir von außen zusprechen, geheilt werden, sondern nur im Gespräch zwischen den Personen, bei denen die Verletzung entstanden ist, zwischen Beter, Beterin und Gott. Jesus im Garten Gethsemane ging es vielleicht ähnlich. Auch sein Gebet in seiner schlimmsten Stunde wurde nicht erhört. Und er ging durch den Tod. Gott hat ihn auferstehen lassen. Und wir lesen davon und wir sprechen davon, dass Gott ihn nicht nur hat auferstehen lassen aus dem Tod, sondern ihn auch im Himmel verherrlicht hat und erhöht hat. Jesus hat erlebt, dass sein Gebet in der Welt vergeblich war. Er hat erlebt, dass seine tiefste Bitte in größter Not nicht erfüllt wurde, der Kelch nicht an ihm vorüberging. Er hat erlebt, dass das Gebet ihm in der Situation der größten Not aber Frieden im Sturm gegeben hat. Dass er in diesem Gebet Gottes Liebe begegnet ist. Und in der nächsten Welt, in der Auferstehung, in der Ewigkeit, da hat er erlebt, dass sein Gebet erinnert wurde, Gott ihn erhöht hat. Er einen Trost gefunden hat für diese Situation. Es ist so, dass Gebet unserer Seele gut tun kann. Es ist so, dass wir im Gebet auch nach Enttäuschungen Gottes Liebe neu erfahren können. Und es gibt eine Hoffnung, dass unerhörte Gebete in der Ewigkeit vielleicht doch Erfüllung finden. Aber nach so einer Verletzung ist der Weg dahin ein unglaublich schwerer Weg. Und vielleicht kann man diesen Weg nur alleine finden. Man muss ihn aber nicht alleine gehen. Denn Jesus ist diesen Weg auch gegangen. Und hoffentlich sind Gemeinden ein Ort, wo Menschen, die durch Krisen gehen, gemeinsam wieder rausgehen können. Gebet führt unsere Seele an einen Ort des Friedens, zu Gott und seiner Liebe. Im Gebet überwindet Gott Widersprüche zu uns und schafft einen Weg. Und wir können Überwinder werden der Widersprüche, die uns begegnen. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Und auch das kann eine Form des Gebets sein. Denn Gott hat uns zugesprochen, dass er im Abendmahl gegenwärtig ist. Dass er da ist, wenn wir das feiern. Im Abendmahl haben wir Zeichen, dass er treu zu seinen Zusagen steht. Dass er treu zu seinem Bund und zu uns steht. Eine Form des Gebets, zu der ich euch ganz herzlich einladen möchte, wenn ihr Gemeinschaft mit Gott haben wollt, mit Jesus. Im Abendmahl feiern wir die Versöhnung der Menschheit mit Gott und ihr seid eingeladen. Das läuft ganz praktisch so, dass ihr in Gruppen zu den drei Tischen kommen könnt, die wir haben. Und wir feiern Abendmahl mit Brot und Traubensaft. Und an den Tischen selbst werden dann die Einsetzungsworte gesprochen und Segenswörter. Kommt, sehet und schmecket, wie gütig unser Herr ist.
Wir wollen jetzt auch in der Anbetungszeit das Thema Gebet thematisieren, Gottes Nähe suchen, seine Ruhe, seinen Frieden. Und wir laden euch dazu ein, aufzustehen, wem es möglich ist, um gemeinsam Gott zu preisen.
Ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Thron, du bist das Auge im Strom, du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir her, Friede mit dir.
Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie's mir geht. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. Loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen. Meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt, alles schütt ich vor Gott aus.
In der Stille angekommen, nehm ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt.
Ja, ganz erfüllt sind wir am Abschluss des Gottesdienstes. Aus der Fülle haben wir Worte gehört, wir haben uns Gedanken gemacht über Gebet, wir sind erfüllt von Musik und Gedanken vom Abendmahl. Und ich darf euch jetzt noch ein Wort mitgeben. Wir haben mit einem Segen gestartet und einen kleinen Segensspruch gebe ich euch mit, bevor uns Lasse den biblischen Segen zuspricht. Mögen dir an kalten Abenden warme Worte gesagt werden, in dunklen Nächten ein Vollmond scheinen und möge der Weg zu deiner Haustür eben sein.
Ihr wisst immer schon, was kommt und steht auf. Ich möchte euch nochmal die Frage stellen, gab es heute vielleicht etwas, was Gott euch aufs Herz gelegt hat? Was Gott heute für euch bereit hatte in diesem Gottesdienst und ja, euch mitgibt in die nächste Woche? Wenn ihr merkt, okay, da ist was und ihr wünscht euch Gespräch oder irgendwie, ja, erstmal Gespräch, sind Judith und ich immer bereit natürlich für euch, fragt uns einfach und wir sprechen sehr gerne mit euch. Und gleich nach dem Gottesdienst wird es auch noch ein Gebetsangebot geben. Anke, Melissa und Volker Ziegenbruch werden hier vorne stehen und wer für sich beten lassen möchte, der kann das dann gerne da tun. Ich spreche uns den Segen Gottes zu. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Geht mit Gott. Schönen Sonntag noch.